Aber bevor wir jetzt uns das Wort Gottes anschauen, unter dem Thema Kopf hoch, möchte ich gerne mit euch beten. Herr Jesus Christus, danke, dass wir dein Wort haben. Wir wollen dich bitten, dass du alles wegnimmst, was dein Reden hindern will. Und dass wir dein Reden vernehmen, sprich du in unser Leben hinein. Amen. Ein Ehepaar sitzt frühmorgens beim Frühstück. Der Mann liest so ein bisschen in der Zeitung herum. Seine Frau schaut zum Küchenfenster raus. Und dann sagt sie, während sie so rausschaut, Schatz, schau mal, da drüben stehen Herr und Frau Meier. Und er küsst seine Frau wieder zum Abschied. Das macht er jeden Tag. Warum machst du das eigentlich nicht? Darauf ihr Mann, oh, ich kenne doch die Frau gar nicht. Ja, Männer haben es wirklich nicht leicht. Also es gibt nur einen einzigen Vorteil, den habe ich jetzt vergangene Woche im Radio gehört. Laut Radiomeldung, der einzigste Vorteil bei Männern ist, dass auf 1000 Frauen in Deutschland 971 Männer kommen. Also wir haben ungefähr etwas Auswahl dabei, sozusagen. Frauen, naja, gut. Die Erwartung, was ein Mann tun soll, was er tunlichst vermeiden soll, sind gewaltig. So gewaltig, dass man in Amerika Forscher in einem Geheimlabor die Spezies Mann bis zur Perfektion weiterentwickelt haben. Herausgekommen ist eine Kreditkarte, die den Müll runterschafft. Es gibt nur einen Ort, wo wir Männer ganz Männer sein können, wo wir keine Erwartungen erfüllen müssen, wo wir ungestört über Erfolge natürlich und auch Misserfolge reden können, auf verständnisvolle Blicke, aufmunternde Worte, tiefsinnige Ratschläge hoffen dürfen und wo wir unseren männlichen Nachwuchs für das spannende Leben als Mann fit machen können. Es gibt nur einen Ort, das ist der Baumarkt. Der Ort und das Reich aller Bastler, Hobbyarchitekten, Kettensägenbeherrscher und Bohrmaschinen-Junkies. Und im Baumarkt war es auch, als ich ein kleines Schild entdeckt habe, beziehungsweise dieses kleine Schild die Aufmerksamkeit von mir auf sich gezogen hat. Ein kleines gelbes Schild, worauf stand, steht dir das Wasser bis zum Hals, solltest du den Kopf nicht hängen lassen. Kopf hoch, auch wenn alle möglichen Schwierigkeiten da sind, wenn du in Schwierigkeiten steckst, als ob das so einfach wäre. Wer die Nachrichten verfolgt, hin und wieder doch mal Zeitung liest, wird täglich von unzähligen Problemen überhäuft. Gut, für die Medien sind schlechte Nachrichten gute Nachrichten, weil die sich besser verkaufen. Und manches Gute wird dann einfach hinten runterfallen gelassen. Aber man hat so den Eindruck, dass irgendwie alles aus den Fugen geraten ist. Die Probleme sich häufen. Klimawandel, Umweltschutz, Stürme, Überschwemmungen auf der einen Seite, Dürre, Wassermangel auf der anderen. Dann kommt noch dazu manches Aussterben von Arten, militärische Konflikte, wo man hinschaut, man kann sie fast nicht mehr zählen. Hunger, Massenflucht, einer Völkerwanderung ähnlich, Unsicherheiten auf den Finanzmärkten und Rohstoffmärkten, Krisen, die so eng miteinander verzahnt sind, dass man scheinbar überhaupt keine Normalität mehr hat. Es scheint alles irgendwie durcheinander zu gehen. Und gleichzeitig großformatig und informativ immer wird von irgendwelchen Konferenzen erzählt, wo Politiker und Sachverständige hin und her eilen, eine Sitzung hier, eine Konferenz da, verzweifelt sich bemühen, nach Lösungen, nach Antworten zu suchen und sie natürlich auch zu geben. Und man kann die Ratlosigkeit nicht wirklich so verbergen, auch selbst die, die Verantwortung tragen. Aber das ist ja bloß das, was uns sozusagen umgibt. Und dann guckt man in sein eigenes Leben, in das, was man selber erlebt, und dann erlebt man kleinere und größere Dramen in der Familie, im Freundeskreis. Und das ist auch nicht etwas, was gerade so ermutigt. Mit solchen platten Sprüchen wie aus dem Baumarkt, lasst den Kopf nicht hängen, kommt man da nicht weiter. Das ist billig Trost aus dem Baumarkt. Mit solchen platten Sprüchen hat sich Jesus nie abgegeben. Er hat sich nicht auf so einen Billigtrost eingelassen. Er hat auch nicht vertröstet, wenn Menschen vernünftiger, wenn Politiker klüger, wenn Wissenschaftler einfallsreicher geworden sind, dann wird alles besser, sondern er hat vom völligen Gegenteil gesprochen. Und das möchte ich euch gerne mal lesen. Und zwar, ihr könnt es gerne dann auch zu Hause, oder die hintere Reihe hat ja immer ihre Bibeln mit, das freut mich immer sehr, dann zückt die Bibel Lukas 21, und zwar ab Vers 25. Lukas 21, ab Vers 25. Da heißt es mal, und es werden, so sagt Jesus, und es werden Zeichen geschehen an Sonne und Mond und Sternen und auf der Erden Angst und der Heidenvölker vor Ratlosigkeit bei dem Tosen des Meeres unterwogen. Da die Menschen in Ohnmacht sinken werden vor Furcht und Erwartung dessen, was über den Erdkreis kommen soll, denn die Kräfte des Himmels werden erschüttert werden. Soweit mal, es geht gleich weiter, lass es aufgeschlagen. Jesus gibt einen realistischen Einblick. Das ist ja so, dass wir gerne so einen Einblick haben. Hervorragend. Gut, lass es stehen. Einen Einblick haben möchten. Unsere menschliche Neugier ist es doch, wo wir gerne mal wüssten, was passiert denn zukünftig? Was kommt auf uns zu? Das wünschen sich ja viele, um sich vielleicht vorbereiten zu können. Manche lassen sich buchstäblich mit dem Teufel ein, suchen Rat bei Wahrsagern, im Horoskop oder in Totenbeschwörungen. Da fragt man sich, wir sind im 21. Jahrhundert. Solche Dinge verortet man ja eher in das dunkle Mittelalter. Es hat sich aber nichts geändert, das gibt es bis heute. Man hat Gott aus dem Leben verbannt und übergibt sich dem Teufel. An der ersten Stelle, wo wir waren, haben ja Leute aus dem Ort erzählt, ja, hier ist ganz, war absolut bekannt bei allen, wo die Wahrsagerin des Ortes wohnte. Und ihre Kunden waren auch Leute aus der Kirchgemeinde. Unklare Schwangerschaft, da irgendwas unklar, gehen wir dorthin, befragen. Die anderen hören lieber auf Endzeitpropheten, die immer irgendwie was zu sagen haben, was zukünftig passieren wird. Die, die sich besonders in der jüngeren Geschichte hervorgetan haben, waren ja die Zeugen Jehovas, die das dann immer ganz konkret machen wollten, immer irgendwelche Zahlen vermitteln wollten, wann das sein sollte. Das erste Mal, wo sie sich zu Wort gemeldet haben, war 1874. Dann kam 1914, 1925, 1975. Dann wurde es ruhig um sie. Dann haben sie wahrscheinlich gemerkt, das haut nicht so richtig hin. Und jetzt gibt es von ihnen keine großen Zahlen mehr, aber andere haben diesen Platz eingenommen. Und es gibt immer wieder Zeiten, wo Leute sagen, an dem Datum oder in diesem Jahr geht die Welt unter. 2001, 2, 3, 5, 12. Das letzte, was ich gefunden habe, ist 2076. Und selbst Christen haben oft vergessen, dass wir, und Jesus hat es ja gesagt, weder Zeit noch Stunde kennen, wo er wiederkommen wird. Wo diese alte Welt vergehen wird und Gott neue Welt schaffen wird. Jesus hat es sehr eindrücklich und eindeutig gesagt, ihr wisst weder Zeit noch Stunde. Das weiß Gott allein. Und da steht ja sozusagen in den Zwischenzeilen, lasst euch nicht auf Spekulationen ein. Aber auch Christenmenschen sind davor nicht gefeit. Martin Luther hat 1521 zum zweiten Advent über diesen Lukas-Text, Lukas 21, gepredigt. Und dann in dieser Predigt gesagt, dass ich halte, der jüngste Tag sei nicht ferne. Dazu bewegen mich eben diese Zeichen und Worte Christi, denn wenn jemand alle Chroniken liest, so findet er vor Christi Geburt an nichts, was den letzten 100 Jahren dieser Welt gleicht. Als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, was würde der Martin Luther zu unserer Zeit sagen? Oder zur jüngeren Vergangenheit? Dann hat er sich nochmal auf andere Zahlen eingelassen, 1532, 38 und 41. Und dann hat er, Theologieprofessor, gemerkt, das wird nichts. Und hat sich ab dann zurückgehalten. Prüft alles und das Gute behaltet. Das ist ein Rat des Paulus. Das hat auch etwas damit zu tun, wenn sich Leute ausgeben, schlauer zu sein oder die sogenannte Privatsekretäre Gottes zu sein und mehr zu wissen als die übrige Menschheit. Und dann ankommen und sagen, jetzt ist es soweit. Das passiert und dann wird Jesus wiederkommen. Prüft alles und das Gute behaltet. Prüft das, was man euch auch verkündigt. Und deshalb bin ich ja froh, in Dorf Kemptz kommen immer Leute mit ihrer Bibel, dass man gleich nachlesen kann, was wird dort vorne erzählt. Stimmt das mit dem Wort Gottes überein? Tut es. Eigentlich gehört es zur Gemeinde dazu, auch zur mündigen Gemeinde, dass man das Wort Gottes mitliest und überprüft. Alles Reden über die endzeitlichen Ereignisse, auch wenn sie unsere Neugier wecken, sollen eins sozusagen in uns bewegen. Wir sollen es uns nicht vorstellen, sondern uns vorbereiten. Bereit sein auf das Kommen des Herrn. Nicht sagen, okay, da muss jetzt noch das passieren und das passieren und dann wird, sondern vorbereitet sein. Den Blick auf Jesus behalten. Das, was wir wissen müssen, um vorbereitet zu sein, das sagt Jesus. Und er nimmt kein Blatt vor den Mund, wenn er von der Zukunft und auch von den Dingen, könnt ihr das mal ein bisschen zurücknehmen, sonst knallt es hier so. Ja, wenn ihr mich hinten hier hört, dann meldet euch, okay? Gut. Alles, was sozusagen vorher passiert, sagt Jesus, und er sagt das nicht im Detail, sondern in einem großen Überblick, seid vorbereitet. Und man muss immer sagen, hier spricht Jesus. Und deshalb haben wir sein Wort. Nicht irgendwelches Menschenwort, nicht irgendwelche Gedanken, die sich mal jemand gemacht hat, sondern hier spricht Jesus, der Sohn Gottes, der Menschensohn, der in die Welt gekommen ist. Kein Mensch. Jesus spricht nicht von der schrittweiten Verbesserung unserer Lebensumstände, sondern von der Zuspitzung der Weltlage. Es gab ja, und nur die ganz Alten, die schon in Ehren ergrauten, werden sich noch daran erinnern, es gab ja mal im Osten unseres Landes den Spruch, so wie wir heute arbeiten, werden wir morgen leben. Daraus ist zwar nie was geworden, weil das Morgen nie gekommen ist irgendwie, aber das war Vertröstung. Irgendwie wird es schon besser. Das macht aber Jesus nicht. Jesus sagt, es wird bedrohlich werden. Und er gibt ein paar wenige Hinweise. Die Erde wird ins Wanken und die ganze Schöpfung aus den Fugen geraten. Wenn man das liest, was Jesus hier sagt, wird man fast an 1. Mose 1 erinnert, wo die ganze Erde im Chaos ist und erst Gott handelnd und schöpfend eingreift und Ordnung in das ganze Tohu Wabohu bringt. Und dass manches passieren kann, das ist uns ja auch in der jüngeren Vergangenheit sozusagen vor Augen gemalt worden. Also wenn man hier von Wassermassen und Fluten hört, wer kann sich nicht daran erinnern, an die Bilder, die unterschiedlichsten Hochwasser, die es in Deutschland in unterschiedlichen Regionen gegeben hat, wo Dinge einfach weggespült worden sind, wo Mini-Bäche zu riesenreißenden Flüssen geworden sind. Und aus diesem Grund schreibt einer der, denke ich, bedeutendsten Bibelausleger unserer Zeit, nämlich der Professor Gerhard Mayer: Unsere Zeit ist eine ausgezeichnete Illustration zu diesen Versen. Und doch reichen die Verse noch über unsere Zeit hinaus. Sie geben uns eine Ahnung, was passieren wird. Und gleichzeitig schreibt, da sind wir eigentlich noch dankbar, dass das Planetensystem, dass unsere Erde noch so in Ordnung ist, dass Leben möglich ist. Wir nehmen vieles selbstverständlich, dass es so ist und dass es irgendwie morgen die Sonne wieder aufgeht und dass Saat und Ernte möglich ist, versprochen von Gott, aber dass es alles so läuft? Haben wir und denken wir und danken wir dafür? Wenn Gott, wenn Jesus wiederkommen wird, werden die Kräfte der Natur erschüttert werden. Das ist immer dort, wo Gott kommt, in die Welt tritt. Als Gott seinem eigenen Volk, dem Volk Israel, entgegenkommt am Berg Horeb, am Sinai, und ihnen die Gebote Gottes gibt, da heißt es ja, dass diese ganze Gegend dort erschüttert wird. Der Berg raucht, obwohl dort nie vulkanische Aktivitäten zu verzeichnen waren und sind. Es war so, die ganzen Kräfte, die dort vor Ort zu spüren waren, waren gewaltig. Die Erde war erschüttert, wenn Gott kommt. Gleichzeitig wird uns im Neuen Testament Ähnliches berichtet. Als Jesus, der Sohn Gottes, für die Sünden aller Menschen aller Zeiten am Kreuz stirbt, gibt es Zeichen in der Natur. Eine Finsternis breitet sich aus. Gräber tun sich auf. Der schwere und dichte Vorhang, der im Tempel das Heilige vom Allerheiligsten trennte, reißt mitten entzwei. Nichts, was sich Menschen vorstellen konnten, nichts, was Menschen irgendwie sich darauf vorbereiten konnten. Gott handelt und die Elemente werden erschüttert. Und so wird es auch sein, bevor Jesus wiederkommt. Zeichen an Sonne, Mond und Sternen. Das kann man und dürfen wir wörtlich nehmen. Aber es kann gleichzeitig auch im übertragenen Sinne verstanden werden. Das kann nämlich genauso gut bedeuten, dass große Nationen, weltweite Systeme, gewaltige Erschütterungen, Zusammenbrüche erleben. Auch davon gibt es ja in der jüngeren Geschichte sozusagen eine Vorahnung, dass die Apartheid in Südafrika ein Ende findet. Das konnte sich ja vor einigen Jahrzehnten niemand vorstellen. Das war wie fest gemeißelt, das ist so. Und dann treten zwei Menschen politisch auf, der eine als Staatschef, Frederick de Klerk, der holt Nelson Mandela aus dem Gefängnis und plötzlich binnen kürzester Zeit verändert sich die ganze Gesellschaft unter großen Schmerzen, aber sie verändert sich in Südafrika. Wer den Fall der Berliner Mauer miterlebt hat, den Zerfall des kommunistischen Herrschaftssystems, die deutsche Einheit, das war nicht geplant. Es ist zwar zumindest im Westen noch darüber gesprochen worden, aber ob es wirklich jemand vermutet hätte, dass wir es noch erleben, das wage ich zu bezweifeln. Und dann fast über Nacht. Leute, ein Zettel, der Günter Schabowski, einen handschriftlichen Zettel, Reisemöglichkeiten sind gegeben. Das geht heute Abend los, sofort. Puff, weg war die Mauer. Man kann sich nicht vorstellen, so gewaltige Veränderung, und doch kann es passieren. Und während Jesus von gewaltigen Veränderungen und Erschütterungen erzählt, ist gleichzeitig die Reaktion der Menschen Ratlosigkeit über diese globalen Veränderungen. Die Menschen sind im Aufruhr, in Panik. Menschen werden den Mut verlieren in dieser schier ausweglosen Situation. Wie geht's weiter? Gibt es überhaupt ein Weiter? Und diese Naturgewalten, die erschüttert werden, werden auch die Menschen erschüttern, bis ins Innere hinein erschüttern. Denn Menschen werden plötzlich das, was sie vielleicht über viele Jahrzehnte verdrängt haben, von ihrer Schuld und Sünde eingeholt. Der Angstschweiß steht ihnen auf den Stirnen. Und dabei gibt es keine Unbeteiligten, keine Neutralen oder Gleichgültigen. Wer sein Leben lang vor Gott weggelaufen ist, Jesus ignoriert hat, dem wird Angst und Bange, weil jeder einsehen muss, es gibt hier kein Entkommen, keine Hintertür, nichts, dass ich sagen kann, mich geht das jetzt überhaupt nichts an. dann wird jeder mit dem Rücken zur Wand stehen. Alle Beschönigung, alle Selbstbetrug, alle Heuchelei und Scheinheiligkeit wird entlarvt. Der Lukas schreibt, die Menschen werden halb tot vor Angst darauf warten, was für Katastrophen die Erden noch heimsuchen werden. Der Matthäus an der gleichen Stelle in Matthäus 24, die Völker der ganzen Welt werden jammern und klagen. Die Völker der Welt, alle also. Kein selbstbewusstes, autonomes Auftreten der Menschen, mir sein mir, weil alle verzweifelt sein werden. Kein rhetorisches, ausgefeilte Propaganda, kein Stammtischgeschwätz mehr, nur Ratlosigkeit, Angst, Jammer. Wenn aber die Grundlagen menschlichen Lebens völlig durcheinander geraten, wenn die Menschen ihren Bankrott einsehen müssen, wenn der Hass auf den lebendigen Gott, von dem man sich losgesagt hat, den man aus dem Leben und dem Alltag verbannt hat, weil man ihn nicht braucht, wenn der Hass gegenüber Jesus Christus über die Maßen groß geworden ist, von dem man sich nicht helfen lassen will, Sündenvergebung, einer, der für mich stirbt, brauchen wir nicht. Wenn das alles grenzenlos geworden ist, dann gibt es dieses großartige Wort, dann kommt Jesus wieder. Dann kommt Jesus wieder. Wie ein Paukenschlag gibt Jesus einen großartigen Einblick. Im Vers 27 heißt es, und dann werden sie den Sohn des Menschen kommen sehen in einer Wolke mit großer Kraft und Herrlichkeit. Der Menschensohn, das ist, so hat sich ja Jesus immer selbst tituliert, Anleihe auf das Alte Testament und Erinnerung auf das Alte Testament immer hergestellt. Der Menschensohn, das war Jesus, der Retter, der Messias, der von Gott kommen wird. Wenn man von Jesus, dem wiederkommenden Herrn, spricht, ist das ja für viele irgendwie eine völlig überspannte Idee. Wer davon spricht, Jesus wird wiederkommen in Macht und Herrlichkeit, der wird in vielen Stellen nur ein mitleidiges, vielleicht auch überlegenes Lächeln ernten. Die Botschaft vom wiederkommenden Jesus, vom Gericht Gottes, wir haben es ja am Anfang gehört, wir werden alle vor dem Richterstuhl Christi stehen werden. Vom Gericht und von der neuen Welt Gottes, vom Himmel, ist ja an vielen Stellen gar nicht mehr zu finden. Es gibt ein kleines Büchlein, was ich euch sehr empfehle, von dem Fernsehjournalisten Markus Spieker. Ihr habt ja hier hinten irgendwie von Markus Spieker das großartige Jesusbuch stehen, beziehungsweise stand es hier hinten. Er hat ein kleines Büchlein geschrieben, Fight Book, ein Journalist sucht den Himmel. Und er hat sich mal als Journalist auf die Suche gemacht, ob es unter Christen und in christlichen Gemeinden und Gottesdiensten eine Botschaft vom Himmel gibt, ob darüber überhaupt noch geredet wird. Und er schreibt da, der Himmel ist ein Tabu. Man spricht nicht darüber, nicht einmal in der Kirche, nicht für Erwachsene, nicht für moderne Menschen. Und dann schreibt er das Großartige, ich will in den Himmel. Erst wenn die letzten Dinge geklärt sind, kann ich mich locker um die Nächstliegenden kümmern. Die sozialen Verhältnisse, die Sinnfrage, die Glücksoptimierung, die Glaubensgemeinschaft. Ich möchte öfters an den Himmel denken und erinnert werden. Jenseits Trost ist nämlich das Gegenteil von Jenseits Vertröstung. Wer nicht mehr über die Vergänglichkeit, über seine Vergänglichkeit heult, hat die Hände frei, anderen die Tränen wegzuputzen. Das war der große Vorteil der Christen in der Vergangenheit, die sich auf den Himmel gefreut haben, die damit leben konnten, hier nicht alles bekommen zu müssen, aber in einer großen Einsatzbereitschaft sich den Nöten der Welt gewidmet haben und dort geholfen haben, wo es ihnen irgendwie möglich war. Und selbst die, die sich Christen nennen, die scheinen oftmals mit der Wiederkunft von Jesus wenig anfangen zu können. Obwohl wir in jedem Gottesdienst, der sich so nennt, evangelischen Gottesdienst, das Glaubensbekenntnis sprechen. Das gehört dazu zum Gottesdienst. das Glaubensbekenntnis. Und da heißt es ja, Jesus sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Und ich habe manchmal so den Eindruck, dass wir das einfach so runtersprechen, weil wir es gewohnt sind, wir kennen es. Aber rechnen wir noch damit? Und im Abendmahl werden wir daran erinnert. Bei den Einsetzungsworten heißt es ja am Schluss, denn so oft ihr von diesem Brot esst und aus dem Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Auch selbst im Abendmahl, wo sozusagen das Wort Gottes nochmal greifbar wird, erinnert uns dieses Mal an den wiederkommenden Jesus. Viele, auch in unserem Land, haben sich im Hier und Jetzt eingerichtet und werden noch von den Kirchenfürsten oder Kirchenoberen sozusagen in dieser Haltung bestätigt. Als wäre diese Welt das Einzigste, was irgendwie zählt. Einer der deutschen Kirchenpräsidenten, also vergleichbar mit einem Bischof, hat mal im Interview Folgendes gesagt: Statt über Sünde und Verdammnis zu predigen und Menschen damit einseitig auf das Jenseits zu vertrösten, wolle er sie im Hier und Jetzt stärken. Ja bloß, was nützt denn das, wenn das Hier und Jetzt einen Bach runtergeht? Was später kommen soll, damit wollen wir uns die gute Laune nicht verderben lassen. Je mehr uns aber der Boden unter den Füßen wegrutscht, umso mehr wird uns dieses Jesuswort zur frohen Botschaft. Wir können festhalten, Himmel und Erde werden vergehen. Da werden wir nichts dran ändern können. Himmel und Erde werden vergehen, aber seine Worte nicht. Und zu seinen Worten der vergehenden Welt gehört immer, dass er wiederkommen wird. Für alle Menschen sichtbar wiederkommen wird. Zum Gericht und dann wird was Neues passieren. Was Neues für uns, für die, die glauben, eingesetzt, nämlich der neue Himmel und die neue Erde. Jesus lässt uns nicht im Unklaren über das, was passiert. Das ist kein Billigtrost. Er spricht Klartext, auch wenn das vielleicht etwas erschütternd ist, auch wenn das beunruhigend ist. Wenn die Zahl der Heiden sich zu Jesus bekehrt haben, wird Jesus wiederkommen. Dann ist die Zeit des Glaubens vorbei, dann werden wir sehen, woran wir geglaubt haben. Das hört man ja manchmal bei Beerdigungen. Jetzt wird er sehen, was er geglaubt hat. Das kann ein Trostwort sein, muss es aber nicht zwingend. Dann, wenn Jesus wiederkommt, werden wir ihn aber sehen, Jesus, wie er ist. Leute, das wird spannend sein. Dann werden unsere ganzen falschen Vorstellungen korrigiert. Dann werden wir Jesus sehen, wie er ist. Und er wird wiederkommen mit großer Macht und Herrlichkeit. Dann wird er wirklich als der Herr auf diese Erde zurückkehren. Und dann werden alle Spötter und auch alle Hasser, alle werden sehen, ja, ihm, Jesus, ist alle Gewalt im Himmel und auf Erden gegeben. Und jetzt fragt man sich natürlich, warum sagt das Jesus so? Warum redet er so ernst, so eindringlich, auch so aufrüttelnd? Alles geht den Bach runter, aber Jesus kommt und ich werde wiederkommen. Will er uns Angst machen, unsere Neugier befriedigen? Will er uns die Hölle heiß machen und uns zu irgendwie zur Umkehr zu drängen? Es gibt etwas, wo er plötzlich uns persönlich anspricht. Er beschreibt die Weltsituation, er spricht davon, dass er wiederkommen wird. Das ist Information. Und dann plötzlich spricht er uns Menschen an. Spricht Jesus seine Freunde, seine Zuhörer an und uns heute Abend. Er gibt nämlich einen hoffnungsvollen Aufblick. Vers 28, da heißt es, wenn aber dies anfängt zu geschehen, so richtet euch auf und hebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Richtet euch auf, erhebt euren Blick, weil sich eure Erlösung naht. In der Nacht vor seinem Tod 1968 hat der Schweizer Theologe und Kirchenlehrer des 20. Jahrhunderts Karl Barth mit seinem Freund Eduard Thorneisen telefoniert. Und in diesem Telefonat, dem letzten, sie wussten beides nicht, dass es das letzte sein soll, hat Karl Barth, der Schweizer, Folgendes zu seinem Freund gesagt. Ja, die Welt ist dunkel. Nur ja, die Ohren nicht hängen lassen. Nie, denn es wird regiert. Nicht in Moskau, nicht in Washington oder in Peking, sondern ganz von oben, vom Himmel her, wird regiert. Gott behält sich das letzte Wort und die letzte Tat vor. Wenn Menschen überall in Angst und Ohnmacht, Furcht und Panik verfallen, dann passiert Erlösung. Menschen, die ihr Leben Jesus anvertraut haben, ihm glauben, nicht nur am Sonntag, sondern im Alltag, die wissen, dass ihre persönliche Schuld, ihre Sünde weggetan ist, weil Jesus dafür am Kreuz gestorben ist. Die wissen, dass ihre Sünde in die Tiefe, in die Meerestiefe versenkt wird, also nicht wieder hervorgeholt wird. Der Micha schreibt es ja mal, unsere Schuld hat Gott unter seine Füße getan und alle unsere Sünden in die Tiefe des Meeres geworfen. Das ist ja ein Bild dafür, wenn Gott vergibt, ist Schuld weg, ein für alle Mal in alle Ewigkeit. Wir neigen ja manchmal dazu, anderen Vergebung zuzusagen und trotzdem irgendwann holen wir es wieder raus. Da war doch mal was. Gott handelt so nicht. Gott geht nicht mit uns Menschen so um. Wenn er vergibt, dann ist das klar und eindeutig. Dann ist Schuld und Sünde erledigt und weg. In der Bibel lernen wir, dass Vergebung aber immer mit Umkehr zu tun hat. Das geht nicht automatisch, sondern Umkehr kann geschehen, wo Schuld erkannt wird, wo Schuld bekannt wird, nämlich vor dem lebendigen Gott, und wo ein Abwenden von dem passiert, was unser Leben bisher geprägt und eben die Schuld verursacht hat. Wenn wir so umgehen mit unserer Schuld, vergibt Gott. Für die Menschen, die wissen oder die Verfolgung erleiden, kann dieses Wissen, dass Jesus wieder und wird dieses Wissen, dass Jesus wiederkommt, ein großartiger Trost sein. Das Wissen, dass Jesus wiederkommt und alle Tränen abwischen wird, dann wird all das, was viele Menschen, viele Christenmenschen in dieser Welt erleben, an Verfolgung, an Unterdrückung, an Tod, nicht mehr sein. Das letzte Wort behält sich Jesus vor. Wenn er kommt, werden die, die ihm vertrauen, etwas ganz Neues erleben und in eine neue Welt, in die Gegenwart Gottes kommen. Dass Jesus wiederkommt, ist ein Fakt, der sich durch die Jahrhunderte zieht, seit Jesus in die Welt Gottes zur Himmelfahrt, in die Welt Gottes zurückgekehrt ist. Seitdem leben wir, dass er bald wiederkommen wird. Das Bald ist ein göttliches Bald, das ist immer unter diesem Vorbehalt oder unter diesem Maßgabe, Gott weiß Zeit und Stunde. Gott macht die neue Welt, wenn Jesus wiederkommt, nicht wir Menschen. Mit all unseren Anstrengungen, das können wir alles in Skat drücken. Gott macht das Neue, das Endgültige, das, was bleibt und Bestand hat. Und Gott tröstet die, die jetzt unter Menschen leiden, weil sie wissen, Jesus bleibt Sieger, auch wenn sich manche wie die Sieger aufspielen. Deshalb können die Einzigsten und sollen die Einzigsten, die mit einem aufrechten Gang und mit einem erhobenen Blick durch die Welt gehen dürfen, Christenmenschen sein, die Jesus ihr Leben anvertraut haben. Sie haben die Pflicht und das Recht, nicht wie die Schlaffis durch die Welt zu gehen, nicht mit hängenden Schultern, nicht in das große Gejammer der Welt einzustimmen, sondern sie dürfen aufrecht gehen und nicht nach vorne starren, was gerade passiert, sondern auf Jesus sehen. Er kommt wieder. Und dann ist das alles, was uns bedrückt, vorbei. Er kommt. Das ist seine Zusage. Daran dürfen wir festhalten. Und darauf sollen wir uns freuen. Und deshalb ist dieses Wort auch, wenn das alles anfängt, dann erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Zusage, verlässliche Zusage von Jesus. Amen.